Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Türkei hat heute der Prozess gegen PKK-Chef Öcalan begonnen. Verantworten muss sich der Kurdenführer wegen Hochverrats, Separatismus und vielfachen Mordes, begangen im Guerillakrieg der PKK gegen die türkische Armee. Das Verfahren findet auf der Gefängnisinsel Imrali statt, wo Öcalan seit seiner Entführung aus Kenia vor mehr als 3 Monaten einsitzt. Für die ganze Region gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen. Zum Prozessauftakt bot der PKK-Chef an, sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen.
Kein schlechter Tag für die türkische Justiz. Der Staatsfeind Nummer 1 im Glaskäfig und dort bietet er sich auch noch als Vermittler für einen Frieden der PKK mit der Türkei an. Er sei für eine politische Lösung des Kurdenproblems unter dem Dach der Demokratischen Republik Türkei. Wenn man ihm die Chance dazu gebe, dann könne er in 3 Monaten alle PKK-Kämpfer aus ihren Stellungen holen. Der bewaffnete Kampf müsse ein Ende haben, er sei für Frieden und Verständigung. Dass zuvor 2 seiner Hauptanwälte den Prozess verlassen hatten, hinderte Abdullah Öcalan nicht an diesem Friedensangebot. Die Anwälte wollten mit ihrem Auszug ihrer Forderung nach Vertagung des Prozesses unterstreichen. Öcalan und seine Anwälte hatten reichlich Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Der vorsitzende Richter leitete den heutigen Prozesstag souverän. Doch die Vertagung der Verhandlung lehnte das Gericht ab, obwohl zuletzt auch die politische Spitze des Landes den Prozess verschieben wollte. Ankara würde gerne den Vertreter des Militärs unter den Richtern durch einen Zivilisten ersetzen, damit das Verfahren nicht später vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof angefochten werden kann. Von morgens um 5 Uhr an standen Angehörige von Gefallenen und Rechtsnationalisten am Hafen von Mudanya, wo die Schiffe zur Gefängnisinsel Imrali ablegen. Hier wollten nur wenige Öcalan als Vermittler sehen. Abdullah Öcalan machte nicht den Eindruck, dass er unter unzulässigem Druck ausgesagt hat. Es ist aber unwahrscheinlich, dass die türkische Justiz sich auf sein Vermittlungsangebot einlässt. Möglicherweise hat er mit seiner Einlassung heute vor allem seine eigenen Anhänger verärgert. Für Europa, vor allem für Griechenland, ergab sich heute noch ein besonderes Problem. Öcalan bestätigte griechische Ausbildungscamps der PKK und er erklärte, er habe in seinem Lager griechische Generäle empfangen.
Die Führung in Belgrad hat nach serbischer Darstellung ihren Willen bekräftigt, sich an einer politischen Lösung des Kosovo-Konfliktes zu beteiligen. Danach ist Jugoslawien bereit, den G8-Katalog für einen Frieden anzunehmen, drängt allerdings zugleich auf eine Resolution des UN-Sicherheitsrates. Die Stellungnahme sei nach einem Treffen von Präsident Milosevic mit anderen Staatsvertretern abgegeben worden. Persönlich hat sich Milosevic bislang noch nicht öffentlich dazu geäußert. Noch diese Woche wollen EU-Vermittler Ahtisaari und der russische Gesandte Tschernomyrdin nach Belgrad reisen.
Um 16 Uhr ging über die Ticker der staatlichen Nachrichtenagentur Tanjug die Meldung, dass die jugoslawische Regierung und damit auch Präsident Milosevic selber den G8-Fünf-Punkte-Plan annehmen wird. Das heißt auch im Klartext, dass bewaffnete Implementierungstruppen in das Kosovo einziehen werden. Und wenn dann noch am Mittwoch oder am Donnerstag der russische Sonderbeauftragte Viktor Tschernomyrdin zusammen mit dem finnischen Präsident Ahtisaari, dem EU-Sonderbeauftragten zur Lösung der Kosovo-Krise, hier nach Belgrad kommen, dann ist, so aus Regierungskreisen verlautet hier, klar, dass der G8-Fünf-Punkte-Plan unterschrieben werden wird. Nur, dann wird die Bevölkerung fragen, was haben uns diese 2,5 Monate gebracht? Und so ist auch die Informationspolitik des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic zu verstehen, der nur in ganz 3 Zeilen dürren Sätzen vermelden ließ, dass der G8-Plan annehmbar ist.
Die USA reagierten verhalten auf die Nachricht aus Belgrad. Ein Sprecher von Präsident Clinton sagte, es bleibe unklar, ob Milosevic tatsächlich alle Forderungen zur Beendigung des Krieges akzeptiert habe. Bei der NATO in Brüssel wurde betont, alles, was weiterbringe, sei willkommen. Man müsse aber die genauen Einzelheiten kennen.
Die Eilmeldung aus Belgrad war auch in der NATO heute das begehrteste Schriftstück des Tages. Akzeptiert Milosevic jetzt wirklich alle Forderungen der G8-Staaten oder will er wieder einmal pokern und verhandeln? Für NATO-Sprecher Shea steht fest, dass die Belgrad-Reise des finnischen Präsidenten Ahtisaari am kommenden Mittwoch gemeinsam mit Moskaus Sondervermittler Tschernomyrdin wenig Spielraum für Verhandlungen lässt. Er teilt die Position der NATO in diesem Punkt. Und wer Präsident Ahtisaari kennt, der weiß, wenn er entscheidet, nach Belgrad zu gehen, dann nimmt er eine sehr klare Botschaft mit. Es gibt keine Verhandlungen und Milosevic muss die 5 Bedingungen akzeptieren. Zeitgleich, ebenfalls in Brüssel, diskutierten auch die EU-Außenminister die Situation im Kosovo und die Neuigkeiten aus Belgrad. Der französische Außenminister Vedrine äußerte sich optimistisch. Wir nähern uns dem entscheidenden Augenblick, so der Franzose, der ein schnelles Treffen der G8-Außenminister forderte, um eine Kosovo-Resolution für den UN-Sicherheitsrat auszuarbeiten. Fest steht, am kommenden Donnerstag soll der finnische Präsident Ahtisaari den Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Köln über seine Belgrad-Reise Bericht erstatten.
Während die NATO auf der einen Seite auch heute wieder von der bisher größten Angriffswelle sprach, wollen die Außenminister auf der anderen Seite schon in wenigen Wochen die Chancen Mazedoniens und dann auch Albaniens ausgelotet haben, der EU näher zu kommen. Und ausdrücklich wird auch eine mögliche spätere Assoziierung Jugoslawiens erwähnt nach Ende des Kosovo-Krieges und nach Demokratisierung. Die Doppelstrategie Militär und Politik, also Zuckerbrot und Peitsche, sie wurde heute besonders deutlich vorgezeigt.
Die NATO flog in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben 415 Einsätze. Getroffen wurde nach serbischen Angaben dieses Sanatorium in der Nähe der Ortschaft Surdulica. Mindestens 20 Menschen seien getötet worden. Die Allianz erklärte dagegen, sie habe in der Nähe des Ortes ein Munitionslager sowie eine Kaserne getroffen. Weitere Ziele waren die Hauptstadt Belgrad sowie das Kosovo.
In serbischen Gefängnissen im Kosovo werden nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes Menschen gefoltert und misshandelt. Dies gehe aus Schilderungen von freigelassenen Häftlingen hervor, erklärte die Organisation in Genf. Mehr als 200 ehemalige Gefangene seien bis jetzt in Mazedonien und Albanien eingetroffen. Der Kosovo-Krieg reichte auch heute wieder bis an die albanische Grenze.
Das ist Molina an der Kosovo-Naht. Die albanische Grenzstation ist verlassen. Seit heute früh wuchtet die serbische Artillerie rein nach Albanien. Fast 4 Stunden Trommelfeuer, auch schwere Kaliber. Die albanischen Grenztruppen kriegen Regierungsbefehl. Nicht reagieren. Albanien will keinen Grenzkrieg. Denn dort oben liegen auch Kosovo-Kämpfer. Die sollen mal alleine machen. Am Mittag die NATO-Kampfflugzeuge. 3 Stunden Bomben und Raketen und viel Rauch und trotzdem noch serbische Granaten. Und dann mittendurch Fluchtmenschen aus dem Kosovo vorbei an den serbischen Scharfschützen, die gestern 2 Frauen angeschossen haben. Mit dabei Männer, die seit 3 und 4 Wochen in einem serbischen Gefängnis waren. Sie haben alle gepackt von 15 Jahren bis über 80. Sie haben uns Brot hingelegt und uns verprügelt, als wir es holen wollten. 2 Schnitten pro Tag und Nacht, dazu eine halbe Tasse Wasser. Die 2 Stunden zur Grenze zu Fuß mit gesenktem Kopf. Wer hochschaut, kriegt Prügel. Sie haben meinen Mann und meinen Sohn ermordet. Ab morgen suchen sie ihre Familien in 8 Lagern und 18 Dörfern. Die UNO hat immer noch kein Zentralregister.
Der indische Ministerpräsident Vajpayee hat sich dazu bereit erklärt, mit der Regierung Pakistans über den Kaschmir-Konflikt zu sprechen. Er werde den pakistanischen Außenminister Aziz in Neu-Delhi empfangen. Vajpayee nannte den Konflikt in der Grenzregion kriegsähnlich. Er warf Pakistan vor, den Grenzverlauf ändern zu wollen. Die pakistanische Regierung wies die Vorwürfe zurück. Sie drohte damit, notfalls jede Waffe einzusetzen, falls das Land angegriffen werde. Vor einem Jahr hatten beide Länder Atomwaffen getestet.
Am Rande eines Rockkonzerts in der weißrussischen Hauptstadt Minsk sind 54 Menschen ums Leben gekommen, vor allem junge Frauen. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt, viele schweben noch in Lebensgefahr. Als während des Open-Air-Konzerts gestern Abend ein Unwetter ausgebrochen war, hatten etwa 2500 Menschen in einer U-Bahn-Station Zuflucht gesucht. Dort entstand eine Massenpanik. Dabei erstickten die Opfer im Gedränge oder kamen zu Fall und wurden zu Tode getrampelt. 2 Tage nach der Brandkatastrophe im Tauerntunnel sind heute 4 weitere Leichen aus den völlig zerstörten Autos geborgen worden. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer auf 5 erhöht. Bereits am Samstag war ein 27-jähriger Deutscher tot aufgefunden worden. Mindestens zwei Menschen werden noch vermisst. Als Konsequenz aus dem Unglück kündigten österreichische Politiker den Bau einer zweiten Tunnelröhre an. Als Sofortmaßnahme soll ein Fahrverbot für Gefahrguttransporte durch alle Tunnel des Landes mit nur einer Röhre verhängt werden.
Finanzminister Eichel sieht sich mit seinem Sparkurs auf einem guten Weg. Nach einer ersten Sichtung der Kürzungsvorschläge seiner Kabinettskollegen sagte er, es gebe gute Chancen, den Etat 2000 auch ohne Steuererhöhungen zu sanieren. Alle Ressorts hätten sich krumm gelegt, so Eichel wörtlich, um das angestrebte Sparziel von insgesamt 30 Milliarden Mark zu erreichen. Konkrete Zahlen will der Minister aber erst Ende Juni nach weiterer Abstimmung in der Regierung präsentieren. Bündnis 90 Die Grünen wollen die frühere Berliner Umweltsenatorin Schreyer als EU-Kommissarin nach Brüssel schicken. Die Parteiführung schlug heute die 47-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin für das Amt vor. Wie Vorstandssprecherin Rathke sagte, wird für Schreyer das Ressort Wirtschaft und Finanzen angestrebt. Darüber gäbe es bereits Absprachen mit dem Koalitionspartner SPD. Bundeskanzler Schröder will sich nach dem EU-Gipfel Ende der Woche in Köln auf die beiden deutschen Kandidaten für die Brüsseler Kommission festlegen. Dioxinverseuchtes Hühnerfutter aus Belgien ist auch nach Deutschland geliefert worden. Abnehmer waren zwei Betriebe aus Nordrhein-Westfalen, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Die Landesregierung in Düsseldorf bestätigte dies. Nach Angaben von Umweltministerin Höhn hat einer der Betriebe seine Hühner mit dem Futter gemästet. Die Tiere seien wahrscheinlich längst verzehrt.
Die Supermarktregale in Belgien sind schon leergeräumt. Heute nun die Nachricht, auch Deutschland, Frankreich und Holland sind vom belgischen Lebensmittelskandal betroffen. Die Minister für Gesundheit und Landwirtschaft bestätigten in Brüssel, dass Ladungen mit möglicherweise dioxinverseuchtem Tierfutter aus Belgien in diese drei Länder exportiert worden sind. Am 21. und 25. Januar diesen Jahres sind zwei landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland im Bundesland Nordrhein-Westfalen beliefert worden. Wir wissen nicht genau, ob diese Lieferungen dioxinverseucht waren. Wir wissen aber seit gestern Abend, dass auch nach Deutschland geliefert wurde. Schon seit dem 26. April weiß die belgische Regierung positiv von der Dioxinverseuchung. Warum sie die Öffentlichkeit nicht informierte, warum sie zwar die holländische und französische Regierung vorab warnte, nicht aber die deutsche, Fragen über Fragen.
Wer auf der sicheren Seite sein will, soll genau gucken, was er kauft, soll sich vergewissern, woher es kommt.
Das könnte schwerfallen, denn die meisten der möglicherweise mit Tierfutter vergifteten Hühner und Eier sind längst gegessen.
Das ist ein Skandal. Das Tragische ist, dass ja der größte Teil dieser Futtermittel längst verfüttert sind. Und wir werden aber alles, was noch möglich ist, zurückholen lassen.
Als Verursacher des Skandals beschuldigen die belgischen Behörden diese Ölrecyclingfirma. Sie habe Mitte Januar aus einem dioxinverseuchten Öltank heraus verschiedene Tierfutterhersteller mit Öl beliefert. Die Staatsanwaltschaft Gent ermittelt gegen diese Firma seit vergangenem Freitag. Dioxin ist hochkrebserregend und darf in Lebensmitteln überhaupt nicht vorkommen. Der Veterinärsausschuss der EU entscheidet morgen über weitere Maßnahmen. In der Diskussion ein generelles Ausfuhrverbot für belgisches Geflügel und Eier.
An den deutschen Aktienmärkten gab es heute bei geringen Umsätzen kaum größere Kursausschläge. Die Börsen schlossen knapp behauptet. In Frankfurt rutschte der Aktienindex DAX zunächst ins Minus, erholte sich dann aber wieder und lag zum Schluss mit 5.069 Punkten, einen Punkt höher als am Freitag. Der Referenzkurs für den Euro fiel auf einen Dollar 0,456, das entsprach einem Dollarkurs von 1,8705 Mark. Wegen Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung ist eine ehemalige DDR-Richterin vom Berliner Landgericht zu einer Bewährungsstrafe und zu einer Geldbuße verurteilt worden. Sie hatte 1984 drei ausreisewillige DDR-Bürger zu Haftstrafen verurteilt. Die Ex-Richterin sagte aus, die Entscheidungen seien ihr nicht vorgeschrieben worden. Sie stehe heute kritisch dazu und wolle die Verantwortung nicht nach oben abschieben.
Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Schul- und einem Linienbus sind am Morgen in Dortmund 24 Menschen verletzt worden, unter ihnen 19 Kinder. Drei Schüler und die beiden Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer des Linienbusses einen abbiegenden PKW zu spät bemerkt. Durch die Notbremsung und die Wucht des Aufpralls geriet der Bus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Schulbus. Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Mark geschätzt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 1. Juni.
Das Tief vor Portugals Küste schickt ständig neue, kleine Tiefdruckgebiete nach Nordosten. Sie bringen Schauer und Gewitter nach Spanien und Frankreich. Das Hochdruckgebiet über der Nordsee zieht in Richtung Russland. In Teilen Mitteleuropas, in Osteuropa und in Italien scheint die Sonne. Im Süden Deutschlands heute Nacht vereinzelt Regen. Morgen ist es in Norddeutschland sonnig. Vom Südwesten ziehen im Tagesverlauf Wolken heran. Schauer fallen, teilweise mit Blitz und Donner. Es regnet zuerst am Oberrhein, über dem Schwarzwald und südlich der Donau. Später auch im Westen. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 17 bis 7 Grad, morgen im Norden 15 bis 22 Grad, im Südwesten bis zu 29 Grad. Die Aussichten: Es wird etwas kühler, am Nachmittag meist viele Wolken und Gewitter, der Rest der Woche ein wenig freundlicher.